Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Glaubst du an Engel? Glaubst du vielleicht sogar daran, dass du einen persönlichen Schutzengel hast, der immer bei dir ist? Und noch eine andere Frage: Glaubst du an Dämonen, an böse Geister? Und glaubst du oder spürst du vielleicht sogar, dass du persönlich von bösen Geistern angegriffen wirst? Heute geht es, wie ich es euch schon gesagt habe, um Engel, aber auch um Dämonen und um dich, um die Beziehung zu dir. Was bedeutet das für dich? Und im Daniel Kapitel 10 haben wir ein Kapitel, wo einige Engel vorkommen und wo Gott uns einen Blick in diese unsichtbare Welt gibt. Und das möchte ich uns jetzt vorlesen. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch, und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, das ist der Tigris, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet, und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinen Thron zu deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun zu dir gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an, und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen, und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte dein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit den Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jener als nur euer Fürst Michael. Und noch der erste von 11. Und ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch 3 Könige von Persien kommen und so weiter. Also wir sehen, da ist einiges los. Wir befinden uns im dritten Jahr des Kyros. Er ist der König von Persien. Und das bedeutet, dass jetzt schon 3 Jahre vergangen ist, seitdem dieser Kyros ein Edikt erlassen hat, dass das Volk Israel nach Hause zurückkehren konnte und den Tempel aufbauen konnte. Eigentlich doch eine Zeit des Aufbruchs, wo man sagt, wir freuen uns, jetzt geht's wieder los. Aber wir lesen, Daniel war traurig und fastete und betete 3 Wochen lang. Und das mag daran liegen, dass nach 70 Jahren nun endlich dieser Aufbruch geschah, aber nur ein Überrest des Volkes tatsächlich folgte. Es waren einige 10.000 Jahre, aber im Vergleich zu der großen Masse war das wenig. Und diese einigen 10.000, die zurückgingen, um den Tempel aufzubauen, die hatten dementsprechend Probleme. Und deshalb kam es auch ziemlich schnell dazu, dass der Aufbau ins Stocken geriet. Und ich denke, das war der Grund, warum Daniel jetzt hier fastete und betete, und er nahm so Anteil an seinen Brüdern und Schwestern, die unter diesen Bedrängnissen litten. Er hat sich nicht einfach nur hingesetzt, ja, ich werde mal für sie beten, er hat wirklich sich mit ihnen identifiziert. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie viel Anteil nehmen wir an den Geschwistern, die in Bedrängnissen sind, die verfolgt werden oder die jetzt eben in großen Bedrängnissen sind in der Ukraine. Ich habe den Bericht gelesen, den neuesten Bericht aus dem Magazin von Friedensbote. Es ist schrecklich, die treffen sich wahrscheinlich auch heute, aber nicht in ihrem Gemeindehaus, sondern im Keller, wenn es überhaupt noch geht. Ja? Schnüren dann Lebensmittelpakete, verteilen die, gehen zu verschütteten Häusern, wo manchmal man nur durch eine Luke noch was reinreichen kann. Wie nehmen wir Anteil an Gottes verfolgter Gemeinde? Ich denke, wir sollten uns mit ihnen identifizieren, eben auch, indem wir wirklich fasten und beten. Nach 3 Wochen hier bei Daniel empfängt er dann eine detaillierte Vision. Diese Vision erstreckt sich über die letzten 3 Kapitel des Daniel-Buches. Und diese Vision raubt ihn alle Kraft. Ja, er kostet ihm nochmal alles. Eigentlich geht sie über seine Kräfte hinaus. Er ist eigentlich nur noch im Ohnmacht, wenn er nicht gerade durch irgendeinen Engel hier gestützt wird. Er ist 87-jährig. Danach sollte er dann sterben. Und er empfing in dieser Vision nochmal eine detaillierte Prophetie über diesen besonders schlimmen König Antiochus Epiphanes. Aber dann schaut er über diesen bösen König hinaus auf das Ende der Welt und auf sozusagen auf den letzten großen Kampf, den Kampf zwischen Gut und Böse. Und hier im Kapitel 10 bekommen wir einen sichtbaren Einblick. Was passiert hinter diesen Reichen und ihren Kämpfen, die Daniel uns jetzt schon öfters prophezeit hat, ja? Persien, Griechenland, Rom und so weiter. Dahinter tobt auch ein Kampf, ein viel größerer Kampf, und zwar zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Gut und Böse, zwischen Engel, den Dienern Gottes, und den Dämonen, den Dienern des Teufels. Wir bekommen einen Einblick in diesen Kampf, und das ist wichtig für uns, denn wir stehen mittendrin. Dieser Kampf betrifft uns. Und wir sehen das ja nicht, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir diesen Einblick durch das Wort Gottes bekommen. Und mein erster Punkt lautet, Engel sind die Diener Gottes und Dämonen sind die Diener Satans. Zunächst wird aber hier in Vers 5 und 6 eine besonders herrliche Person, ein besonders herrlicher Krieger, könnte man sagen, beschrieben. Und er ist so herrlich, dass Daniel sofort auf die Knie geht. Der bricht vor diesem von dieser Person zusammen. Man fragt sich, ist das jetzt ein besonders herrlicher Engel oder ist das vielleicht sogar eine Erscheinung von Christus, wie es ja einige im Alten Testament gibt. Und ich gehe davon aus, dass es eine Erscheinung des Christus ist. Denn ganz ähnlich wird Gott oder Christus selbst beschrieben in Hesekiel 1 oder in Offenbarung 1. Ganz ähnlich ging es auch Paulus, als er die Begegnung mit Christus hatte, dass sozusagen alle auf die Knie gehen, er selbst ging auch auf die Knie, alle hatten Angst und er konnte davor nicht bestehen. Ich denke, Christus begegnet ihnen hier. Und warum fragt man sich, ist es vielleicht nicht Christus gewesen? Ja, er sagt ja, ich komme und dieser Fürst, dieses Geistwesen, dieser böse Dämon von Persien, der hat mir 21 Tage, also 3 Wochen, solange Daniel betete, widerstanden. Wie kann das sein, dass ein böser Engel Christus widerstehen kann? Nun, ich denke, auch im Neuen Testament war es ja so, dass der Teufel Jesus angriff. Ja, wir denken an die Versuchung. Natürlich war Christus und ist Christus unendlich viel mächtiger als ihn, aber er hat den Teufel dann eben letztlich erst am Kreuz entmachtet und besiegt. Also diese herrliche Person, die hier beschrieben wird, Vers 5 und 6, eine Erscheinung von Christus. Aber trotzdem ist es so, dass die Engel auch in Herrlichkeit oft in Erscheinung treten. Sie werden in der Bibel nicht nur Fürsten genannt, sondern sogar Götter. Und das kommt daher, weil sie uns einen Spiegel der Herrlichkeit und der Macht und der Ehre Gottes vor Augen stellen. Sie spiegeln uns Gottes Herrlichkeit wider und deshalb passierte es im Alten Testament öfters, wenn jemand eine Engelerscheinung hatte, dass er versucht war, diesen Engel anzubeten. Und weil aber die Engel nicht Götter sind, sollen wir sie nicht anbeten. Sie sind nicht göttlich. Sie sind viel mächtiger als wir, aber sie haben keine göttliche Macht. Sie sind auch nur Geschöpfe. Sie sind endlich, sie sind begrenzt. Sie leben auch in den Dimensionen der Schöpfung. Raum und Zeit spielen auch für sie eine Rolle. Und das heißt für uns eben auch, dass wir sie nicht verehren sollen. So nach dem Motto vielleicht, ich vertraue meinem Schutzengel. Wir sollen allein auf Christus vertrauen und ihm, Christus, dienen die Engel und deshalb dienen sie uns. Sie sind also die Diener Gottes, seine Boten. Engel heißt ja wörtlich übersetzt Bote. Sie führen seine Aufträge aus, sie übermitteln Gottes Worte. Das ist das, was wir aus der Bibel oft sehen. Aber in diesem Kapitel sehen wir, dass sie noch viel mehr tun, als nur mal in Erscheinung treten und jemand das Wort Gottes ausdrücken. Sie kämpfen gegen böse Dämonen. Und die bösen Dämonen, das sind die Diener des Teufels. Teufel ist der oberste der Dämonen. Und der Teufel, auch ganz wichtig, ist auch kein Gott. Er ist auch nur ein Geschöpf, eben der größte Dämon. Er ist ein Geschöpf Gottes. Bloß müssen wir beachten, die Bosheit des Teufels stammt nicht von Gott. Sie kommt nicht aus der Schöpfung, sondern aus der Verderbnis. Die Bosheit des Teufels stammt aus seinem Abfall, seiner Rebellion und seiner Empörung gegen Gott. Und es ist eben so, dass der Missbrauch des Besten zum Schlimmsten führt. Wir kennen das aus unserem Leben, oder? Wir haben gute Gaben Gottes, aber wenn wir sie missbrauchen, wird es zum Schlimmsten. Ja? So eine Gabe wie die Sexualität, eine wunderbare Gabe Gottes. Der Mensch missbraucht sie und es wird zum Schlimmsten. Und der Teufel, das war der mit einer der höchsten Engel. Er wurde Lichtträger genannt, Luzifer. Luzifer ist also nicht so ein ganz böser Name, sondern Lichtträger. Aber der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Und so wurde der Luzifer zum Teufel, zum Satan. Und die Engel, die in seinem Aufstand gegen Gott mitbeteiligt waren, die an seiner Seite standen, die sich auch gegen Gott aufbegehrten, um eben selber so sein zu können wie Gott, die wurden mit ihm verworfen. Wenn diese Dämonen in der Bibel in Erscheinung treten, dann meistens kennen wir das vom Neuen Testament aus, dass da Menschen besessen waren von bösen Geistern. Also die Geister hatten Macht über sie, sie lebten in ihnen. Und das führte dann dazu, dass sie unter körperlichen oder geistigen Krankheiten litten. Aber manchmal hatten sie auch besondere Gaben durch diese Geister. Sie konnten hell sehen oder sie hatten besondere Kraft. Aber egal, was es auch war, das Wirken dieser bösen Dämonen richtete sich immer gegen die Menschen. Und die Bibel macht auch deutlich, diese bösen Dämonen stehen hinter den Götzen, die der Mensch anbetet. Götzen sind ja tot. Irgendwelche Steinstatuen, Holzstatuen, heute Reichtum, Macht, was auch immer, ja, aber es sind tote Dinge, Menschen ausgedachte Dinge. Und doch hinter diesen toten Götzen stehen Dämonen. Paulus sagt, wer sich am Götzendienst beteiligt, betet Dämonen an. Sie verführen uns ja zu dem Götzendienst. Deshalb ist der Götzendienst ja so machtvoll. Wir können ihm kaum widerstehen. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Engel. Sie kämpfen gegen Dämonen. Sie sorgen dafür, dass Gottes Plan, seine Verheißungen sich in der Geschichte erfüllen und sie beschützen das Volk Gottes. Wir sehen das in der Bibel an manchen Stellen. Ganz besonders in der Offenbarung, Kapitel 12, das wir heute gehört haben. Ja, da entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Also Michael und seine Engel führten den Sieg, den Christus am Kreuz errungen hat über den Teufel, sie führten ihn aus. Sie nahmen dem Teufel seine uneingeschränkte Macht, die er über die Völker hatte. Sie warfen ihn auf die Erde nieder. Sie warfen ihn noch nicht in den Abgrund. Er war noch nicht völlig weg. Aber aus der himmlischen Dimension, seine Kraft wurde beschränkt, er wurde auf die Erde niedergeworfen. Er wurde sozusagen an die Kette gelegt, er wurde gebunden. Und dadurch konnte sich nun das Reich Gottes ausbreiten und über die ganze Welt hinaus wachsen. Und der Satan konnte die, die Christus erlöst hatte, die an Christus glauben, nicht mehr aus seiner Hand reißen. Ja, auch das hier, Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott, unserem Gott, verklagte Tag und Nacht. Der Teufel kann uns nicht mehr verklagen. Die Engel schlagen die geistlichen Schlachten hinter den Kulissen im unsichtbaren Bereich für uns, um uns zu beschützen. Auch jetzt noch, auch wenn der Teufel in seiner Macht beschränkt ist, hat er immer noch Macht. Und die Engel müssen uns beschützen. Und Daniel 10 gibt uns einen Einblick da rein in diesen Kampf. Und wir kommen damit zum zweiten Punkt. Engel sind Beschützer des Volkes Gottes und die Dämonen sind die Angreifer des Volkes Gottes. Hinter dem Reich Persien, das war das damalige Weltreich, stand also ein Geistwesen, ein gefallener Engel, ein Dämon. Und dieser Dämon, der war so mächtig, er hatte so viel Einfluss auf den König und auf die Regierenden, auf die Mächtigen von diesem persischen Reich, dass er als Fürst Persiens bezeichnet wird. Könnt ihr euch erinnern an Daniel 8? Daniel auch schon den Kampf gesehen zwischen Persien und Griechenland. Er hat er nur von den Menschen, von den Königen gerichtet, vom Ziegenbock, vom Widder und so weiter. Wir haben gesehen, machtgierige Menschen führen Krieg gegeneinander. Das ist der Grund, warum es so viele Kriege gibt. Jetzt sehen wir, da ist noch mehr. Hinter diesen machtgierigen Menschen stehen böse Dämonen. Hinter den Supermächten der Welt stehen böse Dämonenfürsten. Das wird im Neuen Testament bestätigt. Das war nicht nur im Alten Testament so. Im Neuen Testament wird an mehreren Stellen gesagt, ja, da sind böse Mächte am Wirken. Bis Offenbarung 13 dann, wo deutlich wird, dass der Teufel sogar irgendwann den Staat, die Regierung, die Mächtigen ganz und gar unter seine Kontrolle bekommt und sie allein ihm als sein böses Werkzeug dienen werden. Und eins müssen wir wissen, der Teufel schlägt sich nicht auf irgendeine Seite. Der Teufel sagt nicht, ich bin jetzt mal für Persien und dann bin ich für Griechenland. Ich bin mal für Russland und dann bin ich mal für die Ukraine oder was. Das macht er nicht. Jesus sagt, das Reich des Teufels ist nicht uneins. Denn wenn es uneins wäre, könnte es nicht bestehen. Nein, es ist eins. Der Teufel schlägt sich nicht auf eine menschliche Seite, sondern er lässt Menschen gegeneinander kämpfen. Weil er generell gegen den Menschen kämpft. Und er will den Menschen mit in den Untergang ziehen, in dem er selbst ist, der ihm selbst bestimmt ist. Und darum gibt es so viel Krieg auf der Welt. Ich habe jetzt dieser Tage ein Interview gehört mit Popper, wie hieß er? Klaus Popper? Karl Popper. Und das gab mir so einen Einblick, ja, wie groß war die Friedensbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er sagte, das ist unsere Aufgabe, dass es nie wieder so weit kommt. Scheint alles Schnee von gestern zu sein, ja. Klar, weil da sind Mächte am Wirken. Christus sagt über den Teufel, dass er ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang an gewesen ist. Und Calvin beschreibt es mit starken Worten. Denn mit Lügen kämpft er gegen Gottes Wahrheit an. Mit Finsternis bedeckt er das Licht. Mit Irrtum hält er der Menschen Herz gefangen. Hass erregt er. Zwiespalt und Hader lässt er aufkommen. Und das alles, um Gottes Reich zu zerstören und Menschen mit sich ins ewige Verderben zu reißen. Das ist der Plan des Teufels. Aber Gott hat einen Rettungsplan für die Menschen. Und darum ist es natürlich das Ziel des Teufels, den Plan Gottes, diesen Rettungsplan Gottes zu vereiteln. Und deshalb will er vor allen Dingen was? Er will vor allem der Gemeinde schaden, dem Volk Gottes. Also Persien und Griechenland führten erbittert Krieg gegeneinander über Jahrzehnte. Gigantische Schlachten wurden damals geschlagen. Aber beide Völker nahmen das verheißene Land ein und richteten sich auch gegen das Volk Gottes. Durch beide Völker kam viel Leid und Not über das Volk Gottes. Also hinter den Kulissen richten sich die dämonischen Fürsten beider Reiche gegen das Volk Gottes. Wir sehen so Länder wie China oder Nordkorea und dann denken wir, ja, das ist der große Kampf der Systeme, der großen Systeme, Kommunismus gegen Kapitalismus und so weiter. Das stimmt. Aber wenn wir genau hinschauen, das letztliche Ziel des Teufels ist es generell, alle Menschen mit in den Untergang zu ziehen und ganz konkret und speziell die Gemeinde. Wer füllt dann die KZs dort, die Arbeitslager in diesen Ländern? Sie sind die Christen. Aber dann lesen wir hier, Gott schickt einen Engel, nämlich den Engel Michael, in den Kampf. Und dieser Engel Michael ist der Engelfürst, er ist der Befehlshaber über das Heer Gottes. Gottes Engel kämpfen für Gottes Volk, deshalb brauchen wir keine Angst haben vor bösen Dämonen. Aber wir sollten sie ernst nehmen. Haben wir in der Offenbarung auch gelesen. Ja, sie haben sie besiegt, vom Himmel hinabgeworfen, aber dann kommt das Mahnwort, weh euch, die ihr noch auf der Erde lebt. Da tobt noch der Kampf. Den Teufel als Figur mit Hörnern darzustellen, und wie wir das so kennen aus dem Mittelalter, das war der Versuch der Kirche, sich über den Teufel lustig zu machen und ihn zu beschimpfen. Und man dachte, wenn wir so über den Teufel reden und ihn so anreden, dann bekommen wir Macht über ihn. Dann können wir ihn zurückdrängen. Dann können wir ihn widerstehen. Und dieser Schuss ist absolut nach hinten losgegangen. Der Teufel hat das natürlich benutzt. Und zwar hervorragend, um von sich abzulenken. Und dann umso heimtückischer vorzugehen. Ja? Wenn der Teufel nur so eine komische Figur ist, nur so ein Märchen ist, perfekt. Dann nimmt ihn keiner ernst und eine Gefahr, die man nicht ernst nimmt, ja, da läufst du ins offene Messer. Er kann ungestört die Menschen beeinflussen. Jetzt fragt man sich vielleicht manchmal, und ich sage es euch gleich, die Predigt dauert ein bisschen länger heute, weil ich ein paar Fragen eingehen werde, die man dann so hat in dem Zusammenhang, damit ich dann nachher mir die 5 Gespräche spare und mache ich es jetzt gleich. Da fragt man sich, ja, wie machen wir denn das mit den Märchen? In jedem Märchen ist doch irgendwie eine Hexe, ein Zauberer oder auch eine gute Fee. Ja? Fantasy kommt doch gar nicht aus ohne Magie, deshalb ist es ja Fantasy, deshalb mögen wir das ja auch so. Ja? Hat es so eine Begeisterung für uns oder es begeistert uns? Müssen wir das dann nicht generell ablehnen, wenn dann diese Gefahr dahinter steht, dass man den Teufel nicht mehr ernst nimmt? Und ich glaube, es schadet nicht. Ich glaube, eure Kinder würden auch gut durchkommen ohne Hänsel und Gretel und all die anderen Märchen und was es sonst noch so gibt. Erst recht ohne Harry Potter, ja? Glaube ich schon. Aber andererseits müssen wir natürlich auch nicht Angst haben vor Dämonen und müssten befürchten, dass hinter jeder Hexengeschichte gleich irgendwie da ein Dämon nach uns greift. Ich denke, die entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten in diesem Zusammenhang ist, wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Dann fragen mich Leute, ja, kann meine Tochter Harry Potter lesen oder die Filme sehen? Da denke ich, für mich ist das ein Film, der Magie verherrlicht. Und sage ich nein. Und dann gibt es noch eine Frage, oder es geht noch weiter. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle Menschen Dämonen für Märchen halten. Nein, sie glauben sogar daran, dass sie sich ihre Kräfte nutzbar machen können. Ja, das beginnt bei Esoterik und das geht dann eben hin zu Magie. Es ist alles irgendwie Magie, magisches Denken. Und wisst ihr, wir sollten nie denken, dass wir Dämonen beeinflussen können. Dass wir sie uns dienstbar machen können. Das ist halt dieses Denken Magie. Ja? Wir können uns diese Kräfte nutzbar machen. Kam mal ein junger Mann zu mir, hatte Erfahrung damit gehabt durch irgendeine Begegnung. Er sagte, ja, ich konnte hier jemand heilen. Ist das nicht wunderbar? Er kam zu mir, weil er wusste, ich bin ja Christ und das Übernatürliche, das muss ich doch dann irgendwie auch gut finden oder bejahen oder toll. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube daran, dass du jemand geheilt hast. Kein Thema für einen Dämon. Aber denke nicht, dass du dir diese Geister nutzbar machen kannst. Es ist immer umgedreht. Magie, ob jetzt weiße Magie oder schwarze Magie, der Unterschied, den gibt es nur für Menschen, nicht für den Teufel. Nutzt der Teufel als das Mittel, um Menschen sich untertan zu machen. Und man sieht das daran, Menschen, die damit zu tun haben, die kommen früher oder später mindestens in Depressionen bis hin dann zu Geisteskrankheiten und eben Besessenheit. Aber auch die, die an die Existenz und an die Gefährlichkeit des Teufels glauben, müssen sich in Acht nehmen. Auch wir, die wir sagen, ja, Teufel gibt's, ja, Teufel ist gefährlich, können nicht sagen, ja, kein Thema für uns. Der Teufel ist verführerisch und schlau und er ist überwältigend. Der Teufel ist schlauer als du und mächtiger als du. Und da kannst du 3-4 Mal ihm widerstehen. Der wartet, bis du deinen Schwachpunkt erreicht hast. Und dann weiß er genau, mit was er zu dir kommen muss. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Aber er tritt als Engel des Lichts auf. Das ist das Gefährliche für uns Christen. Er kommt ganz auf die fromme Art und Weise. Er kopiert Gott. Denn er weiß, dann kriege ich sie. Dann kann ich dem Volk Gottes wirklich schaden. Die Entwicklungen, die uns heutzutage entgegentreten, die uns zu schaffen machen, die sich auch offen gegen das Christentum und die Bibel richten, was wollen die? Die wollen die Welt retten. Das klingt doch gut, ja? Stichwort Klimarettung. Die wollen die Menschheit retten. Das klingt doch gut. Stichwort Impfpflicht. Und die wollen natürlich endlich für Freiheit und Gerechtigkeit sorgen. Hey, das klingt doch gut. Stichwort Gender Mainstreaming. Schaut mal auf die Slogans der Bewegungen, die gegen die Bibel und das Evangelium gerichtet sind. Die stammen ursprünglich aus der Bibel. Das ist wirklich so. Die kommen aus der Bibel. Aber die wurden dann pervertiert. Aus bewahrt die Schöpfung wurde, wir retten das Klima und damit die Zukunft der Erde. Und deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass diese Klimarettung so solche religiösen Züge hat. Das ist eine Religion. Der Mensch braucht etwas, woran er glauben kann, was über ihn hinausgeht. Warum nicht die Welt retten? Das war schon immer das Schönste. Oder aus Mann und Frau, die im Ebenbild Gottes geschaffen wurden und darum haben sie die gleiche Würde, was für eine wunderbare biblische Botschaft und Wahrheit, die dafür gesorgt hat, dass es eben nicht mehr die Unterdrückung gab, der Frau jedenfalls ein Stück weit, wurde dann am Ende, alle Menschen müssen gleich gemacht werden. Der Teufel verführt den Menschen und auch uns Christen mit einem unwiderstehlichen Versprechen, das da lautet, ich will doch nur das Beste für dich und für alle Menschen. Deshalb mach mit. Karl Popper, den ich erst schon erwähnt hatte, danke für den Karl, der sagte, von allen politischen Ideen ist der Wunsch, die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Lest euch mal das Parteiprogramm der SPD durch. Es ist genau das, was sie machen. Wir wollen die Menschen vollkommen glücklich machen. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle. Wenn der Mensch sich von Gott löst und selber sich anschickt, die Welt zu retten, den Himmel auf Erden zu schaffen, entsteht ein metaphysisches Vakuum. Das schreibt der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus. Und dieses Vakuum, dieses geistliche Vakuum, das wird dann gefüllt mit Utopien und Ideologien. Der Mensch ist religiös und er bleibt religiös, der braucht das. Der kann nicht ohne. Der kann nicht nur Zahlen und Fakten. Ja? Er sucht immer nach etwas, was über ihn hinausgeht, was ihm und seinem Handeln einen größeren Sinn verleiht. Und ich denke, dieser Josef Kraus hat recht. Aber ich denke auch, dass vor allem der Teufel daran beteiligt ist, dieses geistliche Vakuum mit seinen der Bibel ursprünglich entnommenen, aber pervertierten Ideen auszufüllen. Und ich denke, wir sind Zeugen davon, da wo durch den Einfluss des Christentums, durch den Einfluss der Bibel, Böses verdrängt wurde, in gewisser Weise eine gewisse Reinigung und Befreiung geschah in manchen Ländern, auch in uns, bei uns in Deutschland. Da ziehen jetzt 7 schlimmere Dämonen wieder ein, wo man Gott und die Bibel ablehnt. Aber, und das ist die Gefahr, die Wahrheit und die Lüge, die sind so teuflisch miteinander vermischt, dass wir es nicht sehen. Und dass wir wissen müssen, wir müssen unsere Bibel gut kennen. Die Wahrheit der Bibel und die Lüge des Teufels, die sind perfekt miteinander vermengt. Wenn du deine Bibel nicht kennst, dann wirst du in diesem Kampf nicht bestehen. Das heißt, wir müssen unsere geistliche Waffenrüstung tragen. Wir müssen dieses Schwert, was Gott uns gibt, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes wirklich führen können. Es tobt ein geistlicher Kampf. Und darum ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig zurüsten lassen für diesen Kampf. Jede Bibelarbeit, die du machst, jedes Gebet, jede stille Zeit, jeder Gottesdienst ist eine Art Übungsstunde für dich, um dich fit zu halten. Und du brauchst das. Und dann brauchen wir noch etwas, nämlich Gottes Hilfe. Wir brauchen dieses Gebet und wir müssen dieses Gebet wirklich von Herzen zu Gott rufen. Erlöse uns von dem Bösen. Das kommt im Vaterunser ganz am Ende, fast ganz am Ende. Und da haben wir meistens schon ganz ausgeschaltet. Aber das ist so wichtig. Erlöse uns von dem Bösen. Das Böse tobt um uns herum. Führe uns da hindurch. Und 2 Fragen werden hier auch noch gestellt, die ich jetzt kurz mit beantworten werde. Woran erkennen wir denn, ob in einem Menschen jetzt ein böser oder der gute Geist Gottes wirkt? Ja, es kommen auch Menschen und sagen, ich habe eine Vision gehabt, oder es kommen Menschen, ich habe irgendwie eine besondere Gabe oder so. Woran wissen wir jetzt, ist das ein guter oder ein böser Geist? Und die Prüffrage, das Prüfkriterium lautet, wird hier Christus verherrlicht? Der Heilige Geist will nur eins, er will Christus verherrlichen und zu Christus führen. Und daran erkennt man meistens, ob es hier der gute Heilige Geist ist, der wirkt, oder irgendein böser Geist, der versucht, den guten Geist zu kopieren. Und eine weitere Frage ist, können Christen von Dämonen besessen sein? Können sie unter ihren Einfluss geraten? Die Frage wird meistens gestellt, wenn ein Mensch mit okkulten Dingen Kontakt hatte, Okkultismus praktiziert hat, dann zum Glauben kam und dann diesen Kampf zwischen Gut und Böse besonders spürt und sich fragt, steckt da noch dieser böse Geist in mir? Habe ich da zu viel Kontakt gehabt? Bin ich wirklich rein? Und die Antwort darauf lautet folgendermaßen. Jeder Christ, jeder wahre Christ hat den Heiligen Geist in sich wohnen. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes garantiert die Freiheit von dämonischer Besessenheit. Aber das heißt nicht, dass auch Christen von bösen Geistern geplagt, versucht oder von ihnen verklagt werden können. Den Kampf haben wir trotzdem und manche vielleicht viel mehr als andere. Und dennoch dürfen wir wissen, der Heilige Geist ist stärker als jeder Dämon. Ja? Römer 8, da steht, selbst die Mächte und Gewalten, also selbst der Teufel mit all seiner Kraft, können uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott. Und ihr habt jene überwunden, die weil der, welcher in euch ist, also der Heilige Geist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der Heilige Geist ist größer als der, welcher in der Welt ist, als der Teufel. Also wir sind sicher, aber wir müssen dennoch auf der Hut sein. Kapitel 10 bis 12 in Daniel, die machen sehr deutlich, die bösen Dämonenfürsten haben viel Macht. Sie konnten unzählige Menschen durch Krieg und Götzendienst in ihr Unheil stürzen. Und diese Macht, von der wir hier gelesen haben, die in diesen Visionen von Daniel uns entgegenkommt, die steht auch heute, die steht jetzt uns gegenüber. Das ist immer noch Realität. Das ist keine Fantasy, das ist Wahrheit. Wir kämpfen nicht nur mit Fleisch und Blut, es sind eben nicht nur böse Menschen, die das Volk Gottes bedrängen und bekämpfen und hassen und verleumden, es sind auch nicht nur weltliche Versuchungen, denen wir widerstehen müssen, dahinter stehen dämonische Mächte. Paulus sagt das sehr deutlich, Epheser 5, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist eine ernste und das ist eine bittere Wahrheit. Und weil das so ist, kann das Böse derart um sich greifen, dass uns der Atem stockt. Viele Christen oder manche Christen glauben, der Teufel ist noch nicht wirklich an die Kette gelegt, weil es so viel und so grauenhaftes Böses in der Welt gibt. Ja, Christus hat den Sieg errungen, er hat für unsere Schuld, aber der Teufel ist noch nicht an die Kette gelegt. Doch, er ist an die Kette gelegt. Aber er hat noch Macht und kämpft und verschlingt, wen er bekommen kann. Ja, wie konnte der Genderwahn von einem Spleen bestimmter Menschen zum bestimmenden Element der Politik unseres Landes, ja der ganzen EU, werden, der in jedem Bereich eine Rolle spielt? Es ist nicht ein Ressort, ein Bereich, sondern es ist überall von Bedeutung. Wie konnten so wenige Menschen so viel Macht erlangen, dass der komplette Lehrplan, ja das ganze Lehrsystem danach gestaltet wurde und wird? Wir lachen darüber, dass die Herren Professoren sich jetzt in Leipzig mit Frau Professorin oder Herr Professorin Meyer anreden lassen oder so weiter. Es ist irgendwie witzig oder man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Aber wie kann das passieren? Fragt euch das manchmal. Wie kann offensichtliche Wahrheit als Lüge und offensichtliche Lüge als Wahrheit dargestellt werden? Es geht. Wie kann denn das sein? Warum gibt es trotz aller Bemühungen, trotz der Menschenrechte, trotz guter Gesetze immer noch und immer mehr Menschenhandel, Versklavung und Prostitution? Wie kann das denn sein? Warum wird das Recht auf Abtreibung, dass man das Kind im Leib der Mutter tötet, ein Menschenrecht? Das Recht, mein Kind zu morden, ist mein gutes Menschenrecht. Wie kann das passieren? Warum greift das Böse so wunderbar ineinander? Es ergänzt sich, es arbeitet zusammen, es verstärkt sich. Warum wird das wahre Christentum, aus dessen Wirken ja unter anderem die Menschenrechte hervorgegangen sind, wo kommt die her? Wo liegt die Basis der Menschenrechte? In der Bibel. Warum wird dieses Christentum, dem wir so viel Gutes zu verdanken haben, heute als Gefahr für Demokratie und Menschenrechte betrachtet? Und natürlich müssen wir auch sehen, warum gibt es Streit und Spaltung, Abfall und Irrlehre mitten in der Gemeinde? Und warum sündigst du noch? Warum fällst du immer wieder? Warum haben auch Christen mit Depression und Zweifel und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Bestimmt. Weil es eben nicht nur böse Menschen und böse menschliche Begierden sind, die gegen Gott und sein Volk kämpfen, sondern tatsächlich dämonische Mächte. Die führen ihren Kampf sogar im Inneren von uns gläubigen Menschen. Sie befeuern uns zu sündigen Begierden. Sie führen uns in Versuchung. Sie wollen unser Denken, unser Willen, unser Gefühl, unser Herz zurückerobern. In der Not der Kirche geht es vor allem um diesen kosmischen Kampf zwischen dem Teufel und Gott. Wir müssen das verstehen und wir müssen das wahrhaben. Und wenn wir das nicht, wenn wir nicht diese Perspektive haben, wenn wir nicht diese Gefahr sehen, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir auch für die Lösung, diese geistliche Welt, dann werden wir auch dafür Gott ausklammern. Oder jedenfalls zur Rand, an die Randposition schieben. Ohne diese Perspektive wirst du nicht von Herzen beten, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und zwar jeden Tag. Nicht nur da, wo du jetzt eine große Aufgabe hast, sondern auch an den Tagen, wo du denkst, heute habe ich ja eh Urlaub, heute läuft ja alles gut, ich mache nur Dinge, die ich sowieso kann, das Wetter ist schön, was soll mir schon passieren? Auch dann musst du früh beten und Herr, führe mich heute durch diesen Tag, denn wenn du mich nicht trägst und hältst und bewahrst, dann werde ich untergehen. Und schaut mal bei Daniel, in dem Moment, wo wir beten, holen wir diese himmlische Unterstützung in diesen geistlichen Kampf hinein. Am ersten Tag, da du gebetet hast, 3 Wochen musste er fasten und beten, aber am ersten Tag, da du gebetet hast, sind deine Worte erhört worden. Also wir müssen nicht vor Angst erstarren, dass wir jetzt merken, oh, da ist dieser geistliche Kampf um uns herum. Die Macht böser Dämonen ist beschränkt. So wie auch die Macht und die Länge dieser Reiche, dieser weltlichen Reiche beschränkt ist, so ist es auch bei den Dämonen. Der Fürst des Königreiches Persien konnte den himmlischen Streiter aufhalten, ja, 3 Wochen lang. Aber er konnte ihn nicht daran hindern, seinen Auftrag auszuführen. Persien und später Griechenland sollte über Juda herrschen, sollten viel Leid und Not über das Volk bringen, aber Michael und seine Engel würden den Sieg davontragen. Daniel 10 zeigt uns eine herrliche Wahrheit. Und die lautet, wir sind nicht alleine. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. Das ist nicht nur ein schöner Spruch für eine Postkarte oder für die Taufe des nächsten Kindes. Das ist Wahrheit. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Psalm 84, Vers 8. Und wir sehen das dann in der Bibel an vielen Stellen. Es ist der Engel, der die Hagar tröstet und ihr hilft auf ihrer Flucht. Abraham verspricht seinem Knecht, der Engel Gottes wird mit dir sein, er wird dich führen auf deinem Weg. Es ist der Engel des Herrn, der zum Schutz um das Lager der Israeliten eingesetzt wird. Als Elisa und sein Knecht verfolgt wurden von dem König der Aramäer mit seinem ganzen Heer, da sagt Elisa, okay, der Knecht kriegt Panik und Elisa sagt, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Die, die mit uns sind, sind viel mehr als die, die mit denen sind. Und er sieht dann diese himmlischen Rösser, feurigen Rösser und Wagen. Und Christus selbst dienten die Engel als einer Versuchung, am Ende der Versuchung in der Wüste. Und ihm standen die Engel dann auch bei im Garten Gethsemane. Und als Christus den Sieg errungen hat, da kamen die Engel und haben die trauernden und verzagten Frauen und Jünger darauf hingewiesen, dass Christus auferstanden ist. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass jeder Christ einen persönlichen Schutzengel hat. Aber wisst ihr, wir können etwas viel Besseres sagen. Nämlich, dass alle Engel einmütig für unser Heil kämpfen und darüber wachen. 10.000 mal 10.000 Engel kämpfen für uns und schützen uns. Und noch etwas, wenn nur ein Sünder von seinem bösen Weg umkehrt und Buße tut und Gott ergreift, dann freuen sich alle Engel zusammen, mehr als über 99 Gerechte. Aber wisst ihr, das Größte und das Ermutigendste in diesem Glaubenskampf, in dem wir stehen, ist das noch nicht. Sondern das ist, dass der Endgegner, der Teufel von Christus selbst auf Golgatha schon besiegt wurde. Das führt uns zum dritten und letzten Punkt, Endschlacht mit besiegten Endgegner. Als Christus auf die Erde kam und als er aus der Erde war, und mit ihm kam ja dann auch das Reich Gottes, der zog Satan, wenn man so will, nochmal alle Register. Und das erklärt die Häufigkeit und die Heftigkeit der Aktivität böser Dämonen in dieser Zeit. Ja, da war ja überall, wo Jesus war, war auch gleich jemand mit einem bösen Geist besessen. Es war sozusagen der letzte große Aufstand gegen den Erlöser der Menschheit. Nun, wir wissen, Dämonen gibt es auch heute noch, doch mit der Auferstehung Jesu und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und eben durch diesen Kampf der Engel wurde ihre Herrschaft stark eingeschränkt. Und dennoch warnt uns die Bibel davor, dass am Ende der Zeit diese Aktivität böser Geister, dieser Kampf wieder zunehmen wird. Satan wütet gegen das Volk Gottes. Wir haben es in Offenbarung 12 gelesen. Aber Satan ist kein Gott. Er ist nur ein Geschöpf. Er ist endlich begrenzt und er ist vor allem eins, besiegt. Und wisst ihr, weil er besiegt war, wütet er so. Das ist der Grund, warum er so voller Zorn ist. Er weiß, er ist besiegt. Er spürt, dass sein Machtbereich eingeschränkt ist. Und er weiß, er hat nur noch eine kurze Zeit, die ihm bleibt. Als der Teufel zum größten Anschlag auf Gott ansetzte, wurde er vernichtend geschlagen. Als die Schlange sozusagen dem Nachkommen der Frau in die Ferse stechen wollte, in dem Moment hat der Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten. Als der Teufel die Menschen anstachelte, Jesus zu kreuzigen, in dem Moment hat Christus den Teufel am Kreuz entwaffnet und besiegt. Hört auf Hebräer 2, Vers 14. Damit er durch den Tod, er durch seinen Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Oder hört auf Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, ja, unsere eigenen Sünden, die uns verklagen, ausgelöscht. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wir stehen in dieser Welt noch im Kampf. Wir stehen sogar im Kampf gegen Mächte und Gewalten, aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Und es ist gut, dass wir wissen, Engel kämpfen für uns. Engel stehen uns zur Seite. Aber das müssen wir festhalten. Engel geben uns kein ewiges Leben. Engel sind nicht die Mittler des Heils. Engel treten nicht vor Gott für uns ein und Engel können auch nicht unsere Schuld vergeben und unser Herz verändern. Engel und ihr Dienst dienen dazu, uns auf Gott auszurichten und unser Vertrauen in ihn zu stärken. Also glaube daran, dass du einen Schutzengel hast. Bitte, ja. Wir haben Schutzengel. Aber vertraue allein auf Jesus Christus, der größer ist als alle Engel zusammen. Und wisst ihr, Christus selbst ist ja bei uns. Und das ist dann nicht so, dass wir einfach nur zusammenbrechen und nicht mehr können wie Daniel damals, sondern das bedeutet, dass er uns Kraft gibt, dass er uns zurüstet, übernatürlich zurüstet, eben mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit der Kraft zum Zeugnis für das Evangelium, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Wortes Gottes und vor allen Dingen, dass er uns befähigt zum Gebet und dass Gott unser Gebet erhören will. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch zusammen beten.